Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Heute habe ich eine bemerkenswerte junge Frau bei mir zu Gast. Sie ist Reportagefotografin mit Veröffentlichungen in diversen Magazinen. Dabei erstrecken sich ihre Arbeiten in der Tourbegleitung von Bands wie Django 3000, in Kochbüchern oder in der Paarfotografie. Während der Corona-Pandemie hat sie ein Handyporträtprojekt gestartet, welches in der Süddeutschen Zeitung große Beachtung fand. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit, hat bereits in unterschiedlichen Ländern gelebt und gearbeitet und zeichnet sich meiner Meinung nach vor allen Dingen durch eine ganz besondere Sicht auf das Leben aus. Ich freue mich sehr, dass du da bist, hier in Nickelheim bei Hicktown Records. Herzlich willkommen, Carina Pilz.
Oh, voll schön, da kriege ich gleich voll die Tränen, wenn man sowas über sich hört. Das ist voll schön.
Liebe Carina, es gibt ja, obwohl du erst 26 Jahre alt bist, bereits jede Menge spannende Erlebnisse und Ereignisse aus deinem Leben zu berichten. Da werden wir halt auch bestimmt den ein oder anderen Punkt mit einfließen lassen in unserem Gespräch. Allerdings haben wir beide uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns besonders eine Sache halt anschauen wollen, nämlich deine besondere Beziehung zu deinem Bruder Florian und wie diese Beziehung auch deine Sicht auf das Leben beeinflusst. Der Florian ist ja 3 Jahre jünger als du, also derzeit 23 und geistig und körperlich behindert. Was, wenn man das jetzt überhaupt so sagen kann, fehlt ihm denn genau?
Also er kann nicht gehen. Er sitzt im Rollstuhl, wird er nie gehen können. Das ist was, was ihm eben fehlt. Und er ist geistig zurückentwickelt. Wie weit, kann ich genau sagen. Also ich weiß nicht, auf welchem Stand er genau ist, weil er in Gesten, Mimiken, Lauten, Gebärden spricht. Also wenn ich ihm das fragen würde, könnte man das nicht sagen. Und die Frage fand ich, glaube ich, auch komisch, wenn ich ihm die stellen würde. Also er versteht so alles. Es gibt ja oft Leute, die andere Person versteht das nicht, wenn sie im Rollstuhl sitzt. Das ist bei ihm definitiv nicht so. Also er versteht Sachen auch oft viel schneller als andere und oft wahrscheinlich auch sensibler. Und genau, das sind die Sachen, die ihm sozusagen fehlen oder die ihn dann halt wahrscheinlich auch ausmachen.
Ist es so, dass das von Geburt an bei ihm so war?
Ja, also das, er war am Anfang einfach nur klein. Also das war gar nicht klar, dass er die Behinderung hat. Das haben meine Eltern auch nicht gewusst. Das hat sich dann erst in den ersten Jahren dann entwickelt und ist eine sehr seltene Krankheit. Also meine Eltern haben dann erst mal früh forschen müssen, was überhaupt die Krankheit ist. Die haben nur Jungs und genau, haben es dann erst Zeit für Zeit rausgefunden, was das überhaupt ist. Also es ist eine Vererbung, aber da ist auch nicht klar, woher das kommt, weil es dann keine Fälle in der Familie bekannt. Das Ganze muss von mütterlicher Seite kommen. Und meine Eltern haben da einen Stammbaum schon durchgeforscht, aber gibt es keine Fälle. Das ist nur sehr...
Nichts, was man zumindest weiß.
Mhm. Und man weiß es nie. Also die Lebenserwartung ist jetzt anders als bei mir zum Beispiel. Und deswegen kann man ja nicht genau sagen, vielleicht gab es schon mal jemanden und die Person hat einfach die Behinderung nicht überlebt. Oder
ist das kleines Kind vielleicht schon
dann eben, genau, gestorben oder so? Nicht auf die Welt gekommen, weiß man alles nicht. Mhm. Genau.
Also es war nicht von Anfang an klar, dass er dieses Handicap hat, sagst du. Und so erst über die Zeit. Wann war denn dieser Punkt, wo ihr als Familie festgestellt habt oder deine Eltern festgestellt haben, naja, da herrscht jetzt, also da ist jetzt eine Krankheit vorhanden. Wie alt war der Florian da?
Ich weiß das ehrlich so gar nicht so genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich an viele Sachen gar nicht mehr, wo ich so klein war, weil ich ja selber nur so jung war. Also ich kann viele Sachen einfach nur als Erzählungen von meinen Eltern so wiedergeben. Und der erste Male, dass es klar war, war beim Arztbesuch. Wie alt war der Flo da? Vielleicht ein Jahr alt, ein bisschen älter. Dass es irgendwie so klar war, was jetzt los ist. Oder dass man es auch irgendwie betiteln hat können, was das jetzt ist. Ja, meine Eltern haben das während der Schwangerschaft nie gewusst, dass eben mein Bruder Behinderung haben wird. Und haben das dann erst eben, wo er dann auf der Welt war, irgendwann erfahren. Aber wie gesagt, so ganz genau.
Du warst ja selber da erst drei, gell?
Genau, ich habe das, glaube ich, auch früh selber noch gar nicht so realisiert, was das jetzt bedeutet. Und habe das dann erst im Laufe der Jahre, also wo ich dann älter geworden bin, auch realisiert, was das für uns als Familie bedeutet, was das für mich bedeutet, wie unser Leben so abläuft, ja, vielleicht was für Einschränkungen gibt, was für, aber auch was für Nicht-Einschränkungen, also was man dadurch irgendwie gewinnen kann, was das eben auch was so, also mein Bruder hat mir und gibt mir einfach so viele positive Sachen mit und ich bin wahnsinnig froh, dass ich ihn habe. Weil ich glaube, er hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich halt bin. Ja, er lehrt uns sehr viel. Also ich brauche das auch, dass ich immer wieder bei ihm bin, weil er mir oft die kleinen Dinge im Leben sehr schmackhaft macht oder und sagt, dass man sich auch darüber freuen soll. Und also ist so, er erdet mich so wahnsinnig und tut mir aus dem ganzen Chaos oder wo man sich denkt, das ist ein Problem oder wie auch immer, bringt er mich so zurück, so auf den Boden der Tatsachen, so hey, das ist alles gar nicht schlimm, das wehrt euch schon. Da bin ich ihm sehr dankbar.
Wie schaut denn jetzt so für ihn und für deine Familie so Alltag von ihm aus?
Also im Moment läuft es so ab, er schlaft im zweiten Stock, sprich meine Mama oder mein Papa hinten in der Früh aus dem Bett, machen ihn fertig für die Förderstätte. Er ist gerade in Attel in der Förderstätte und ist da 3 Stunden am Vormittag. Da wird er betreut, da haben seine Freunde, da verbringt er Zeit. Und dann kommt er mittags heim, dann wird da gegessen. Dann gibt es oft mal so eine kurze Ruhezeit. Das ist bei meinem Bruder auch wahnsinnig wichtig, dass er nicht von einem Termin zum nächsten irgendwie hudelt, sondern dass er irgendwie auch mal kurz eine Pause hat, ein bisschen hielig, ein bisschen, er schlaft dann nicht, aber er entspannt und ruht sich einfach aus. Und dieses Runterkommen ist für ihn wahnsinnig wichtig. Und da schöpft er auch seine Energie. Und dann ist der Tag sehr unterschiedlich. Wir machen Ausflüge oder er beobachtet gern die Nachbarn, was die so machen. Oder ist im Garten oder hilft Mama und Papa im Haushalt. Was jetzt ehrlich gesagt auch durch die Corona-Zeit immer mehr geworden ist, so diese selbstständige Arbeit. Also er war vor Corona, also ein bisschen mehr vor Corona, war er ganztags in Aschau in der Schule und hat dann da seinen Abschluss gemacht und ist danach nach Attel. Und ist da halt eben nur vormittags. Und in Aschau war immer den ganzen Tag, also da war er den ganzen Tag dann eben nicht daheim und dann ist er am Abend erst heimgekommen. Und sprich, jetzt ist immer Nachmittag, haben meine Eltern da für die Betreuung und für die Unterhaltung sozusagen. Genau.
Du hast ja gesagt, er kann selbstständig nicht gehen. Also er ist darauf angewiesen, dass er getragen wird oder eben mit dem Rollstuhl gefahren wird.
Oder genau, wer kann selbstständig Rollstuhl fahren. Genau, also das ist so sein Hauptfortbewegungsmittel, der Rollstuhl, was auch wahnsinnig wichtig ist, weil durch diese Bewegung kriegt er wahnsinnig viel Kraft da in den Armen. Dann nimmt er dann die Hand vom Papa und zirkt er sie an der Hand im Rollstuhl entlang und dann ganz oft spazieren. Der Rollstuhl ist eben wahnsinnig wichtig, weil es einfach so die selbstständige Fortbewegen ist. Sonst haben sie halt früher so, wir haben so einen Wagen, schaut ein bisschen aus wie so eine Schubkarre. Also der hat 2 Räder und vorn kein Rad, wahnsinnig leicht. Und mit dem können wir halt auch in die Berge rumfahren oder so. Aber da sitzt er halt drin. Genau. Er hat nur ein Stehbrett, das ist die einzige Gelegenheit, wo er mal steht. Da kommt er dann in die Aufrechte. Aber das mag er auch nicht gern, weil das sehr wehtut dann hier an der Sehne beim Knie, weil es halt den Fuß vollstreckt. Dann natürlich auch was mit dem Kreislauf macht, weil er sitzt ja oft oder liegt. Und wenn er dann auf einmal hochkommt in die Aufrechte, dann muss das ja der ganze Kreislauf auch erstmal mitmachen. Genau, das sind halt so die Haupt. Wir haben auch einen Fahrradanhänger, das ist auch ziemlich cool. Dieser Anhänger, den kann man ans Radl ranklippen und da kann er dann selber ein bisschen mittreten. Aber da ist so, dass das jetzt auch nicht ewig geht, weil es dann eben irgendwann wehtut, weil er eben die Bewegung nicht so kennt.
Jetzt hast du ja vorher gesagt, dass das ja nicht von Geburt an, Also dass es von Geburt an hatte, aber dass es ja nicht von Geburt an klar war. Ja. Und dass dieser Prozess des Erkennens ja eine Zeit lang dauert hat, bis das bei deinen Eltern benannt werden konnte. Was ist denn so jetzt rückblickend gesehen, also auch wenn du noch sehr klein warst, ja, so dieser Änderungsfaktor, also in einer Familie, in der es plötzlich jemanden gibt, der schwer behindert ist, der einfach ganz viel braucht und nötig hat, weil deine Eltern haben sich ja irgendwie auch nicht darauf vorbereiten können. Was denkst du, was sind so die größten Veränderungen, die stattfinden in so einem Familiensystem?
Also erstmal glaube ich auf alle Fälle die Annahme für die Situation. Es einfach erstmal anzunehmen, dass das so ist. Und dann zu schauen, wie gehe ich damit um? Was muss ich jetzt machen? Aber erstmal so dieses, okay, es ist jetzt so und wir schaffen das als Familie und es funktioniert. Dann kommt natürlich der Prozess von, okay, welche Einrichtungen gibt es, welche Fördermöglichkeiten gibt es, was braucht er Medikamente, viele Arztbesuche. Ja, was können wir jetzt alles machen, was müssen wir ändern, muss man im Haus irgendwie was umbauen sozusagen. Aber alle Fälle am Anfang ganz früh informieren, schauen, wie funktioniert das. Aber für uns als Familie und für meine Eltern war das nie der Gedanke, das schaffen wir nicht. Also wir haben uns einfach mit der Situation, die war so, die ist ja jetzt immer nur so, und haben wir uns mit der arrangiert und auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass da ein wichtiger Punkt ist, dass ja irgendwie, weil also viele Leute sagen immer so, oh, voll schlimm und voll und so. Und ja, ist natürlich nicht schön, wenn jemand nicht alles kann, aber ich glaube, dass in jeder Familie ein Schicksal ist. Also das passiert in jeder Familie irgendwas und unser Leben ist ja nicht irgendwie schlechter oder schlimmer, sondern es ist anders. Das war es schon immer, das wird es immer bleiben. Und ich glaube, dadurch, dass wir das halt oft, also vor allem von Anfang an halt immer, als auch zusammen irgendwie überlegt haben, wie machen wir das jetzt? Und das ist auch heute noch so. Also vor allem gerade zum Beispiel geht es vorher um das Thema Kommunikation bei meinem Bruder. Und dann ist es nicht so, dass irgendwie nur die Mama sie informiert, was gäbe es denn alles für Möglichkeiten, wie man mit ihrem besser kommunizieren kann, sondern sie fragt mich, wir haben voll viel im Austausch, was gibt es für Möglichkeiten, mein Papa dort auch. Sie informieren, dass wir einfach so das Beste für ihn rausholen und er am bestmöglichst fördern. Und dadurch sind wir halt auch als Familie sehr eng, weil wir das halt immer alles miteinander besprechen und es werden die Entscheidungen immer zusammen irgendwie gemacht. Und klar, damals vor vielen Jahren, als mein Bruder geboren war, habe ich nur wenig mitgesprochen, weil aber für mich war das halt irgendwie so, für mich war mal, oder ist immer noch, und als Kind, mein Bruder, für mich war das, da war irgendwie nie so ein, ja, das ist jetzt mein Bruder mit einer Behinderung. Das war einfach so mein Bruder und er kehrt zu mir und also ich erinnere mich an Bilder am Strand, wo er einfach mit ihm da sitzt und für mich war das alles ganz normal. Und ich glaube dann so richtig anzufangen, zum Realisieren, okay, da ist jetzt irgendwie was anders, das habe ich dann erst viel später.
Also Eltern sei, um nochmal auf deine Eltern zurückzukommen, ist ja manchmal per se, kann das ja anstrengend sein. Ja. Also das ist ja, das glaube ich, kennt jeder Mensch, der Kinder hat und das ist ja auch nichts Schlimmes, das gehört ja irgendwo dazu und manchmal kommt man also an seine eigenen Grenzen in bestimmten Phasen. Ja, und ich sage jetzt mal einfach so frei raus und kotzt sie halt einfach einmal irgendwo aus und sagt mal so, ja, jetzt ist gerade einfach die 10. Nacht hintereinander, wo ich nicht schlafen habe können und so. Tut man das und darf man das auch, wenn man ein behindertes Kind hat? Oder ist es eher so, dass man noch stärker sein muss als Familie, als man das vielleicht sonst ist? Also darfst du sagen, der reckt mir auf oder als Kind? Oder hast du das gesagt? Ja? Also, ja. Oder auch von Elternseite her einmal, jetzt mal ganz abgesehen von einer Behinderung, ja?
Ja, glaube ich schon, dass man es darf. Was, glaube ich, auch was total Menschliches ist. Also, ich muss ehrlich sagen, ich sage an Flo auch das ins Gesicht, wenn er mich nervt. Weil er weiß, dass er es versteht. Und wenn er mich ärgert oder nervt oder er ist manchmal so krass fixiert in manchen Sachen. Und wenn ich mit ihm dann über was, also wenn ich was ganz was anderes wissen will und er redet dann die ganze Zeit immer nur vom Gleichen, dann sage ich schon irgendwann mal, hey, also du nervst mich gerade, jetzt hör mir doch mal zu und sprich nicht da über ganz was anderes, was ich jetzt gerade überhaupt nicht mit dir besprechen will. Das ist für uns alle ganz klar, dass das sehr herausfordernd ist. Es gibt ja immer die eine Seite und die andere Seite. Es gibt immer die schöne Zeit und die positive, wo es gut ist. Und wenn es meinem Bruder gut geht, geht es uns immer alle gut. Aber es gibt natürlich die andere Zeit, die man nicht vergessen darf. Das sind Krankenhausbesuche, das sind Momente, wo man sich denkt, okay, ich weiß gar nicht, wo ich mit mir ziehen soll, weil es irgendwie alles nicht so einfach ist. Und ich glaube, wir sind uns dessen sehr bewusst, dass es eine Riesenherausforderung ist, dass es wahnsinnig viel Kraft fordert, dass eben die nicht gute Zeiten einfach auch da sind und man sich das auch sagen darf, dass das so ist. Aber auf der anderen Seite gibt er halt so wahnsinnig viel zurück. Und das gleicht dann extremst aus, so dieses Positive, dass man so die ganzen negativen Sachen irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat, aber so nicht so präsent sind bei einem. Aber also bei uns daheim gibt es auch Streit mit meinem Bruder. Das ist was ganz, also dass meine Eltern auf den sauer sind, ist auch so. Und ich weiß, dass es versteht. Und ich weiß auch, dass er manchmal sehr provokativ ist oder Sachen auch ausnutzt, was einfach auch nicht geht. Und das weiß er aber. Und das ist halt, glaube ich, so dieser wichtige Punkt, dass er die Sachen checkt. Auch wenn er im Rollstuhl ist, auch wenn er nicht einen kompletten Satz sagt, sondern eben dann, man kann ein Beispiel nennen, wenn er jetzt sagen will, die Sonne scheint, dann macht er so die Augen zu. Oder er will sagen, es schneit oder regnet, streckt er die Zunge raus. Oder macht dann Wind noch oder so. Klar, das muss man alles wissen in der Situation. Aber ja, also oft ist halt ist ganz normal, dass meine Eltern dann irgendwie einmal wütend oder sauer sind und er das auch so sagen, weil er es eben auch versteht. Und auch wenn er im Rollstuhl sitzt, er checkt es. Und deswegen, ich glaube, es ist wie bei jeder anderen Familie auch. Ja.
Du hast ja vorher gesagt, ja, wo ihr da am Strand gesessen seid und da gesput habt miteinander und so, da war, das war halt einfach so, ja, und das war ganz normal für die. Und irgendwann ist also dieser Punkt gekommen, wo du auch gemerkt hast, ja, es ist jetzt vielleicht nicht so wie in jeder anderen Familie. Mhm. Du bist ja in Söchtenau aufgewachsen oder deine Familie ist aus Söchtenau. Welche Rolle spielt denn da das Außen? Ist das, hast du da im Dorf, war das ein Thema? Gab es da Situationen, die du halt als nicht besonders schön betrachtet hast, was so, ja, vielleicht der andere Kinder auch gegangen ist oder so?
Ja, und es war vor allem als junges Mädchen echt oft schwer. Inzwischen nicht mehr so, aber teilweise auch noch schwierig, ist das, klingt total banal, wie man angeschaut wird. Also ich weiß immer, dass wenn ich mit dem Flo wohin komme, werden wir angeschaut. Aber es sind oft bemitleidende Blicke und das macht mich dann irgendwann wütend. Und es ist halt irgendwie so als junges Mädchen irgendwie voll komisch, wenn man weiß, man kommt jetzt wohin und wird jetzt einfach so bemitleidend und so angeschaut. Und ich meine, ich habe dann auch, da habe ich früh irgendwie überlegt, wieso, weshalb, warum, wie darf ich in der Situation reagieren, wenn da jemand ist. Ich darf halt immer auch nicht vergessen, dass für mich das so normal ist. Ich bin ja oft auch beim Flo irgendwie in der Schule dabei oder in seiner Förderstätte. Also für mich ist das ganze Umfeld einfach relativ normal oder selbstverständlich. Und klar, irgendwie ein kleines Kind, wo ich wissen, hey, warum sitzt der da zum Ruhestuhl? Hey, warum ist halt die Hand da so und so? Oder warum schaut er so und so? Das ist so teilweise Neugierde. Aber so im Dorf ist alles sehr, sehr harmonisch, da das man nennt. Also ich glaube, es ist, was eher oft von Leuten her, dass die Leute sehr viel Respekt haben. Also viel Respekt vor meinen Eltern, dass sie das halt so machen, wie es ist. Also dass da alles sehr sehr eng und vertraut ist und sehr eben harmonisch und man sie nicht zerkriegt oder nur ein Elternteil das irgendwie machen muss. Ja, also diese ganzen, nennen es mal Blödschauer, die waren für mich, als vor allem als Jugendlicher echt, da habe ich ewig gebraucht, bis ich das irgendwie so akzeptiert habe oder auch verstanden habe, warum die jetzt da so schauen und dass das
eigentlich schlimm ist. Aber es ist doch auch schwierig, oder? Ich meine, also jetzt jemanden anzustarren ist ja schon mal blöd und dann, wenn es vielleicht auch noch so mitleidig ist, ja, noch blöder. Aber wenn jemand wegschaut, ist es ja auch blöd.
Ja, Das war, eben, das, aber das ist ganz, ich finde das ein ganz schwieriges Thema.
Bis
ich
da irgendwie was rätst du denn da jemandem? Also jemand, der jetzt sonst keine Berührungspunkte hat. Weil wenn man jetzt dich irgendwo sieht auf der Straße, dann schaut man dir auch gerne und du bist eine hübsche junge Frau. Also Danke. Das wird ja tatsächlich auch der Fall sein, ja, dass man ja. betrachtet wird, aus welchen Gründen immer.
Ja. Das war eben für mich als Jugendlicher gar nicht irgendwie begreifbar. Und ich habe da voll lang gebraucht, für mich selber da so rauszufinden, warum schauen die da? Ist es schlimm, dass die schauen? Ich glaube, was bei mir ein Riesenpunkt ist, ich brauche kein Mitleid. Also das, da wo immer das Kaffee, das bringt, finde ich überhaupt nichts. Also so dieses, mei, der Arme, weil ich finde ihn eben nicht arm. Und ich finde es schön, wenn man einfach da mit einem Freundlichen, wenn man oh lächelt, der Flo ist ein wahnsinnig positiv, der strahlt jeden an. Und das finde ich halt schön, wenn das dann zurückkommt. Und die Begegnung habe ich auch auf alle Fälle gehabt. Dann habe ich auch so, wenn man sieht, so dieses, mei, ist das nett. Also, oder mei, haben die lieb miteinander. Und inzwischen bin ich auch so, dass wenn ich mit ihm wo hingehe, ich rede mit ihm und du mit ihm, wir haben die anderen Leute erwischt. Dann so ins Schauen, das ist dann so. Aber ich finde es halt schön, wenn man da mit einem Positiven, mit einem, verstehst du, was ich meine? Das haben manchmal so Gesichtszüge. Vielleicht bin ich da auch manchmal so, detektivmäßig, weiß ich nicht, oder so analysiermäßig, weil das ist ja in der Porträtfotografie mein Job ist, dass ich die Leute analysiere. Ich weiß nicht. Aber einfach mit einem positiven, lächelnden Ausdruck gibt mir viel mehr, gibt mir generell viel mehr, weil also ich freue mich über jedes Lächeln, irgendwie wenn man beim Einkaufen ist, wenn man in der U-Bahn sitzt, freue ich mich über ein Lächeln. Oder wenn jemand da irgendwie eine positive Ausstrahlung hat, finde ich, versüßt und das oft einen Tag. Und das mag ich total gern.
Man nennt ja Geschwister von behinderten Kindern manchmal Geschwisterkinder oder Schattenkinder. Also diesen Begriff, genau.
Ja.
Eben weil so die Aufmerksamkeit häufig auf dem Familienmitglied am meisten liegt, das am meisten braucht. Das ist auch ganz logisch. Denke oder das den größten Bedarf hat, das ist ja all das, was du gerade auch geschildert hast. Also, dass so ihr als Familie sehr, sehr eng seid, auch in den Entscheidungen, wo was hingeht, dass es sehr viel zurückgibt, wenn es ihm gut geht und dass es aber auch für alle belastend ist, wenn es ihm nicht gut geht. Also, das ist ja klar, dass das ausstrahlt. Das ist ja wie in jeder Familie auch, wo jemand ist, um den man sich kümmern muss. Jetzt ist es in dem Fall dein jüngerer Bruder und nicht die Uroma, sage ich jetzt mal so. Hast du dich jemals auch vernachlässigt gefühlt ihm gegenüber? Ist das ein Punkt, der so gerade jetzt einfach auch in der Teenagerphase oder so mal aufgekommen ist?
Ganz klar, nein. Und ich glaube, das ist das, wofür meine Eltern am dankbarsten bin, dass sie mich nie vernachlässigt haben. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wie sie es gemacht haben.
Das war jetzt meine Frage gewesen.
Ja. Also ich habe da meine Eltern mal gefragt, weil ich habe nie das Gefühl, also meine Eltern sind sehr fürsorglich, aber uns beiden gegenüber. Also die haben, interessieren sie einfach wahnsinnig für mich und meinen Bruder. Und das ist der Punkt, ich habe keine Ahnung, wie sie das genau geschafft haben. Aber ich habe meine Eltern da mal gefragt. Und die Antwort war dann, der Papa hat sich halt früher auf den Flo konzentriert und die Mama früher auf mich. Oder sie haben da mal tauscht. Also sie haben so geschaut, dass einer sich anscheinend auf das eine Kind
fokussiert
ein bisschen, was mir aber überhaupt nicht aufgefallen ist. Also bei uns ist es irgendwie so, ich gehe mit meinem Papa Skitour, mit meiner Mama fahre ich in Urlaub. Also wir haben das alles sehr ausgeglichen, da der Song. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, weil also diese Frage kriege ich öfter gestellt, wenn es irgendwie um meinen Bruder geht, ja, hast du die damals irgendwie einfach nachlässig gefühlt? Und also ganz klar, das war nie so. Das weiß ich, dass das ein Riesenglück ist, dass das nicht so ist.
Dass sie das so gebraucht haben.
Voll. Und deswegen, ich habe vollsten Respekt vor meinen Eltern, dass sie das allgemein auch schon mit meinem Bruder so machen, wie sie es machen. Und dann noch mit eben am zweiten Kind, also mit mir dann in dem Fall, dass dieses Kind sie eben nicht, eben dieser Begriff Schattenkinder, glaube ich, beschreibt es ganz gut, dass ich eben der Chor-Schattenkind bin und war.
Du wirkst der ehrwürdige Sonnenschein, muss ich auch mal so sagen. Hat es bei dir eigentlich irgendwann mal so in deiner Kindheit also diesen, das hört sich jetzt echt blöd an, aber es interessiert mich wirklich, gell? Also wenn ich diese Frage, die, hast du dir irgendwann mal gewünscht, auch behindert zu sein, um das irgendwie nachvollziehen zu können, was da passiert oder wie er die Welt sieht oder so?
Na, krass, die Frage habe ich echt nicht gestellt gekriegt. Na, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ich habe mir oft gewünscht, dass ich mehr in seinem Kopf dabei bin, dass ich mal verstehe, was in seinem Kopf los ist, was er gerade denkt, was er gerade fühlt. Das ja. Aber nein. Also, dass ich selber überlegt habe, behindert zu sein, war nie.
Es gibt ja so Sachen, die erlebt man so als Geschwister miteinander normalerweise. Mhm. Also, und da sind auch Dinge dabei, die du vielleicht mit ihm, weiß ich nicht, aber vielleicht auch nie erleben wirst. Also sowas wie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob ihr das jemals gemacht habt oder ob das möglich ist, zusammen feiern zu gehen, um die Häuser zum Ziehen, irgendwie. Ja, was man in eurem Alter, wenn man jetzt nicht besonders weit auseinander ist, so wie ihr beide auch, ja durchaus miteinander macht.
Ja.
Ist das was, was die traurig macht, ein Stück weit, dass das nicht möglich ist?
Na, weil ich mit ihm schon feiern war.
Ach, erzähl.
Es gibt in Rascha den Eiskeller.
Mhm.
Vielleicht sagt er dir was.
Ja, kenne ich.
Ja. Und da macht Rascha, also die Klinik oder die Schule, und ich weiß gar nicht genau, wer das jetzt alles organisiert, die machen da immer wieder so Partys, wo dann auch Schüler von der Rascha-Klinik eingeladen sind. Und mein Bruder war da eigentlich immer dort. Und irgendwann hat er mal, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber er wollte, dass ich mitgehe. Und dann haben wir da zusammen hingegangen. Das ist total nett. Also da haben auch andere Rollstuhlfahrer und so. Und da stehen direkt am Eingang gleich Feuerwehrler. Und die tragen und Flo dann, also die Rollstuhlfahrer tragen es dann runter. Und dann ist das, also da unten ist ja eh cool. Und dann, aber es war so witzig, weil wir sind rein und ich habe gewusst, dass da Freunde von ihm auch sind. Wir sind rein und er hat so eine sehr klammernde Freundin. Und ich bin runter mit ihm. Die hat am Flo packt und dann war der Flo weg und ich bin da gestanden. Und macht okay, gut. und also wir tanzen auch irgendwie daheim rum, also so irgendwie in der Küche oder im Wohnzimmer oder so. Und ich glaube, also ich habe nie irgendwie was vermisst, weil ich eben mit ihm so viele Sachen, so viele andere Sachen dafür machen kann. Also generell ist es bei uns schon so, dass wenn wir was unternehmen, wenn wir was machen, wenn wir im Urlaub fahren, ist der Flo immer dabei. Das heißt aber nicht, dass wir die Urlaube so planen, also wir fahren trotzdem irgendwie, wir fahren nach Italien an den Strand. Das ist ganz klar und da kommt er mit. Also nicht so, dass wir unseren kompletten Urlaub dann noch eher richten. Verstehst du, was ich meine?
Das war jetzt gleich eine meiner nächsten Fragen gewesen, inwieweit ihr euch auch, also du jetzt im Speziellen als Schwester mit all den Aktivitäten, die man so als Geschwister miteinander macht und auch ihr als Familie euch danach richtet, was so seine Fähigkeiten sind oder die Möglichkeiten und Interessen, die er halt hat.
Also wir schauen schon, dass jeder so seinen Interessen nachgeht. Der Flo ist auch eine sehr unkomplizierte Person. Also, der macht dann schon alles mit, wenn man es macht. Generell ist er manchmal so, dass er eher erstmal nachsagt und dann muss man es einfach mal machen und dann gefällt es ihm trotzdem. Ist nicht immer so, aber in manchen Situationen. Und bei den Aktivitäten, also ich kann ein Beispiel nennen, wenn wir jetzt irgendwie nach Italien fahren an den Strand, gut, dann schauen wir halt irgendwie, dass das Zimmer, dass das irgendwie ebenerdig ist, dass das geräumiger ist. So Sachen, aber da geht es eher mehr um dieses Rollstuhlthema eben, genau. Also Rollstuhlfahrer. Aber ich war, habe ein halbes Jahr in Lissabon gelebt. Da sind meine Eltern mit meinem Bruder auch nach Lissabon geflogen. Und davor war ich in Finnland im Ausland. Da haben sie auch zu mir geflogen. Und da war das auch nie die Frage, wie geht das überhaupt, dass ihr mitkommt? Klar, muss man sich erstmal die Frage stellen, wie machen wir das? Können wir jetzt zum Beispiel den Sitz mitnehmen? Kann er normal auf einen Sitz sitzen? Und wie wäre das überhaupt am Flughafen, wie können wir den Rollstuhl mitnehmen, müssen wir uns irgendwie einen Klapprollstuhl besorgen, so Sachen. Da geht es aber wieder eben um die Rollstuhlthematik und dann natürlich um das, dass er halt schon alleine sitzen kann, aber trotzdem jemand da sein muss. Genau, also wir schauen schon, dass er halt, wenn wir Urlaub machen oder wenn wir irgendwo hinfahren, dass er einfach dabei ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es ist halt nie so dieses Thema, können wir das jetzt überhaupt machen?
Das finde ich spannend. Ist das also ein Tipp, den du geben darfst? Also wo du sagst, das ist so eins der Geheimnisse eurer Familie, zu sagen, okay, wir machen das, was Familien tun und suchen nach Lösungen, wie wir das gemeinsam bewerkstelligen können, trotzdem.
Ja, finde ich schön. Also das hat ja jeder dann seinen Spaß dabei. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja jeder dann irgendwie glücklich damit. Und beispielsweise, wenn wir jetzt so in Italien sind, dann fahre ich halt am Vormittag mit meinem Papa Radl und mein Bruder und meine Mama gehen irgendwie am Strand spazieren oder gehen einkaufen oder so. Dass es halt irgendwie für jeden dann so passt. Aber wir trotzdem auch miteinander, dann machen wir wieder was miteinander. Man kann eher mehr mitnehmen. Also das ist ja auch kein Problem. Wir kennen uns ja auch mit den ganzen Fortbewegungsmitteln aus. Also da sind wir ja sehr vertraut, wann man was hernimmt und wann was möglich ist. Und das finde ich eben auch so schön, dass das, und vielleicht ist wieder auf das, was wir vorhin geredet haben, ob ich mich da irgendwie vernachlässigt gefühlt habe, dadurch, dass wir eine Show immer das machen, was wir eben machen wollen und er halt dann einfach mitnehmen, ist halt da kein Vernachlässigen.
Mhm.
Und ich finde das total schön und wie du sagst, wahrscheinlich ist es ein Geheimnis, dass wir das schon immer versuchen zusammen zu machen und dass wir keinen irgendwie hinten lassen und dass keiner irgendwie daheim bleiben muss.
Du hast ja so ein wunderbares Fotoprojekt in Sambia gemacht und Sambia gilt ja als eins der ärmsten Länder der Welt.
Ja.
Wenn man jetzt aber deine Bilder aus diesem Projekt sich anschaut, dann ist man mit purer Lebensfreude konfrontiert. Magst du mal so ein bisschen was drüber erzählen, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist? Die hast du ja dann auch in einigen Ausstellungen gezeigt und worum es dabei gegangen ist.
Mhm. Also erstens danke für das Feedback, dass man die Lebensfreude sieht. Finde ich voll schön, dass das meine Fotos ausstrahlen, weil das war ja die Intention dahinter. Also ich habe in München an der Hochschule Fotodesign studiert und als ich da angenommen worden bin, da war eine Ausstellung und habe ein Projekt gesehen über, ich weiß nicht mal, welches Land das gegangen ist, über afrikanische Menschen. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, die ganze Kultur, die ganze Mentalität, dieses positive die ganzen Farben, dieses Bunte, macht, boah, also wenn ich mal meinen Abschluss mache, dann mag ich das auch irgendwie in einem afrikanischen Land machen. Ja, dann habe ich dazu studiert und dann bin ich irgendwann zu meinem Abschluss näher gerückt und macht, okay, jetzt sollte ich dann mal planen, was ich machen will. Und ich habe mir dann überlegt, ich darf eben gerne in ein afrikanisches Land reisen, aber es war irgendwie so das Thema noch nicht so. Also ich habe dann also mehrere Vorschläge gehabt und habe mir irgendwie gedacht, na, irgendwas passt mir da noch nicht. Also einfach, blöd gesagt, nur eine Person begleiten, irgendwie ist mir das gerade noch ein bisschen zu wenig. Und dann bin ich über Kontakte auf ein Kinderheim in Sambia eben gestoßen und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist jetzt, weil ich gemerkt habe, ich möchte gerne die Fotografie mit was Sozialem verbinden. Mir war es, bevor ich losgeflogen bin, wichtig, dass ich da nicht einfach nur hinfahre und sage, hallo, bin ich Carina und jetzt fotografiere ich das schnell ab und dann bin ich wieder weg, sondern ich wollte wirklich dabei sein, ich wollte mitarbeiten. Also ich war da dort dann als Volunteer und habe da gearbeitet. Und einfach so, klar, einmal fotografisch, das ist natürlich fest zum Halten, aber es war eine wahnsinnig prägende Zeit für mich selber als Person. Und das habe ich gewusst, das ist mir wichtig, dass ich da mir entwickle, dass ich da andere Sachen, andere Kulturen, andere Regionen sehe. Also vom Thema her, eben wie du sagst, Sambia zählt zu einem der ärmsten Länder und das war mir auch klar. Und dann haben wir gedacht, aber es muss ja da noch was anderes geben. Das ist ja irgendwie nicht nur alles irgendwie arm, oder? Arm ist ja irgendwie, finde ich, auch eine Definitionssache, was man als arm irgendwie bezeichnet. Und dann haben wir gedacht, ich will da dort das Positive zeigen. Ich will da eben was eben das Kinderheim, die Region ausmacht oder was eben da schön ist. Und das waren auf alle Fälle die Kinder, das war die Natur, das war die ganze Umgebung, das Miteinander. Klar, das habe ich alles davor noch nicht genau gewusst, ob das auch so ist, aber ich bin einfach mit der positiven Einstellung hingegangen und habe dann dort auch positiv fotografiert. Und ich glaube, mir hat das Kinderheim da einfach auch, was heißt, sehr leicht gemacht. Also in dem Kinderheim, das wird von einer Deutschen und ihrem Mann, der ist Sambianer, geleitet. Und die haben auch zwei Kinder. Und die leben da dort alle wie eine Familie. Und da ist halt so Liebe und Vertrauen und die Zuneigung zueinander ist das Motto. Und also ich bin da hier, ich weiß heute, bin dann auf der Treppe geguckt und irgendwie ein Mädel hat sie zu mir herguckt, hat meine Hand genommen, hat irgendwie so den Kopf an meine Schulter gelegt. Also das war, glaube ich, war das zweite Mal dann dort. Da habe ich gleich gemerkt, krass, das ist einfach eine wahnsinnige Liebe einfach untereinander oder so Akzeptanz jedem gegenüber. Genau, ich war dann da 5 Wochen. Was ich da auch so schön gefunden habe, dass also das Kinderheim war vielleicht 5 Minuten zu Fuß von unserer Base, von der Übernachtungsunterkunft weg. Und wenn man aus der Tür rausgegangen ist, haben halt da auch früher andere gewohnt. Also die ganzen Nachbarn und so, man nennt das im Busch. Wenn ich rausgegangen bin, war es immer, ich habe immer Lächeln gekriegt. Das war immer, hey, wie geht's? Also, hey, how are you? Und immer gewunken und so. Und einfach schon so auf dem Weg zum Kinderheim. Schon so viele positive Begegnungen und so was Positives in den Tag. Was uns selber natürlich auch voll, voll gut tut. Und ich habe dann die Kamera, die war dann einfach bei mir dabei. Aber war jetzt nicht, dass ich da an die Kamera hochkomme so, und jetzt mach mal ein Foto und jetzt und dauernd halt auf diese Kamera, sondern ich habe die Kamera dann einmal weggelegt, und habe halt dann auch ganz viel mit den Kindern gespielt. Und ich glaube, das ist halt was da halt so wichtig war, ich war halt da dabei und habe nicht von außen drauf geschaut.
Du warst Teil von deinem eigenen Projekt.
Genau, und wahrscheinlich, wenn du eben sagst, da kommt diese Lebensfreude, dieses Positive rüber, liegt es wahrscheinlich ja daran, dass ich halt einfach so nah dran war.
Ist es so, dass du glaubst, dass du das gesucht hast und deswegen auch gefunden hast, weil du deinen Blick dafür schärfst, was das Positive ist?
Vielleicht, ja, wahrscheinlich. Also eher im Inneren mir an Situationen wie krasse Müllhaufen, die ich nicht fotografiert habe, aber die es da natürlich auch gibt. Aber wahrscheinlich. Ich bin generell von der Persönlichkeit her ein sehr positiver Mensch und filter mir oder reflektiere wahrscheinlich auf viel positive Sachen und bin in sowas besser, als das ganze Negative zum Sehen.
Wobei ja nicht immer alles gut ist, gell?
Ja, genau.
Also es ist, da stellt sich halt schon irgendwo auch die Frage, die Realität hat ja beides.
Ja.
Schaffst du es auch, dahin zu gucken, wo es weh tut, du persönlich?
Ja, die Themen beschäftigen mich dann lang, damit muss ich mich dann auch auseinandersetzen. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, ach ja, ist das nicht so gut, aber mei, kann ich da nichts machen. Sondern da muss ich irgendwie dann auch das besprechen mit Leid oder mit meinem Umfeld oder mit mir selber das irgendwie auch. Persönlich ja, in meiner Fotografie ist eigentlich schon das Positive. Weil, glaube ich, da mit Fotos Leute was schenken wollen, was positiv ist. Und auch bei Shootings leider positives Gefühl geben wollen und nur das Positive und das Schöne rausholen wollen. Weil ich eben glaube, dass ja eh schon so viel immer wieder nicht so gut läuft oder Probleme gibt oder so. Dann ist ja schön, wenn man irgendwie in Form eines Fotos was Schönes hat oder wo man sich selber irgendwie gefällt und was irgendwie passt. Aber natürlich persönlich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich stehe jetzt jeden Tag auf und jeden Tag ist ein guter Tag. Aber das gehört auch dazu, klar. Und ich meine auch zum Beispiel nochmal auf das Kinderheim. Mir war klar, warum die Kinder dort sind. Also es waren 18 Kinder und ich habe keine Geschichten davor gewusst, warum die dort sind. Und dann wahnsinnige Schicksalsschläge dahinter. Das war immer bewusst. Ich habe den dann erst, also der Leiter von dem Kinderheim ist erst am Schluss gekommen nach Sambia. Der hat dann ein paar Sachen erzählt, wo man dann schon schlucken muss. Und er hat auch gesagt, er wollte uns, oder er erzählt das nie am Anfang und erzählt jetzt eigentlich generell nicht, irgendwie uns hat das dann erzählt. War ja wohl, dass die Leute dann kein oder anders mit der Person umgehen oder die Person auf einmal ein anderes Bild hat. Und da habe ich mir immer gedacht, also ich habe ja die Geschichte dann gewusst, von einem Mädel zum Beispiel, und war ja dann immer nur ein paar Tage dort. Und für mich hat das war die Geschichte von der. Und ich habe sie dadurch nicht weniger ming oder nicht also meins, ich habe ja schon mal ein Bild von ihr gehabt.
Ja, weil du das ja selber geschaffen hast vorher. Genau. Und ich glaube, dass das schon ein sehr kluger Schachzug ist, zu sagen, ich sage das jetzt nicht jedem vorher, weil sonst vielleicht ja genau dasselbe passiert, wie dir mit dem Florian ja passiert ist früher, wenn etwas offensichtlich ist, dass dann Leid einfach auch, also entweder nicht damit umgehen können oder Mitleid haben oder und man gar nicht so unvoreingenommen auf jemanden zugeht. Mhm.
Genau.
Du hast ja gerade gesagt, in diesem Projekt war dir so der soziale Aspekt sehr, sehr wichtig. Mhm. Du engagierst dich ja sonst auch noch ehrenamtlich in der Jugendarbeit. Was sind denn da die Schwerpunkte, die du dir setzt? Was ist dir daran wichtig?
So generell in der Jugendarbeit?
Ja, bei dem, was du so machst.
Also ein Punkt, also in der Jugendarbeit oder ein Punkt, mehrere Punkte, die mir wahnsinnig wichtig sind, da geht es ums Thema Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Und da merke ich halt immer wieder, dass das, also es ist natürlich ein schwieriges Thema und dass ich da einfach Leute oder vor allem Jugendliche gern mehr von dem, von so Selbstbewusstsein, von Stärken geben darf. Ja, weil ich glaube, dass das beispielsweise in der Schule, also da ist, man ist ja dann doch immer mit Noten und dann vielleicht haben die Noten mal nicht so gut und das hat ja aber gar nichts mit einem als Person zum da. Und dann ist man oft so, oder ja, Jugendliche oft so gefangen in den ganzen Selbstzweifel. Und ich versuche das halt in der Jugendarbeit und dann vielleicht da in Verbindung mit der Fotografie, das rauszunehmen, dass man gut ist, dass man toll ist, so wie man ist. Und dass man da auch seine, was ich glaube wichtig ist, dass man seine Stärken irgendwie kennt oder sich dessen bewusst ist, aber gleichzeitig auch weiß, okay, da bin ich jetzt nicht so gut. Und das ist aber auch okay, ich kann ja nicht in allem irgendwie gut sein. Guck mal, vielleicht,
ich glaub, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen ein Fluch unserer Zeit gerade, oder? Also, ja. Dass man so den Anspruch hat, man muss überall toll sein. Und
funktioniert aber nicht.
Genau, also und so diesen Druck ein bisschen rauszunehmen und so und das auch eben in so einem Engagement zu machen, das ehrenamtlich ist und dann auch noch von jemandem, der jetzt den jungen Leuten ja vom Alter her auch noch näher ist. Also das finde ich ja auch ganz charmant, ja, wie wenn das jetzt dann Leute machen, die jetzt in meinem Alter sind. Das kann auch manchmal gut sein, aber schon nochmal irgendwie ein Stück weit näher dran zu sein.
Ich glaube, durch mein Alter habe ich da teilweise eher so diesen Freundinnencharakter. Das könnte mir da mal manchmal zugute. Deswegen will ich nicht älter werden.
Das ist gar nicht so schlimm. Okay. Ich glaube. Carina, darfst du eigentlich sagen, dass die Behinderung vom Flo dich sozial kompetenter gemacht hat als vielleicht den ein oder anderen in deinem Alter?
Also.
Glaubst du das? Wenn du dich so umschaust, so unter Freunden, die gleich alt sind, mit was die sie beschäftigen, mit was du die beschäftigst?
Ja, wahrscheinlich. Ich tue mir jetzt, also die Antwort ist so.
Du darfst einmal selber toll sein.
Ich meine das überhaupt nicht schlimm oder. Ich will mich da gar nicht irgendwie groß mit anderen irgendwie vergleichen. Aber ich glaube, für mich glaube ich schon, dass das. Also ich selber.
Du kannst ja mal mit dir selber vergleichen und überlegen, was wäre denn gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Was denkst du?
Dann war ich wahrscheinlich anders, ja. Dessen bin ich mir sehr bewusst, dass dadurch gehe ich halt auf Leute sehr offen zu und nimm jeden so, wie er ist, ohne dort erstmal Vorurteil zu haben. Ja, ich glaube schon, dass das ein riesen Punkt ist. Ich habe mal damals Was wahrscheinlich irgendwie nahe liegt, war der Gedanke, ob ich eben im sozialen Bereich arbeite. Ich habe mich damals dafür entschieden, dass ich nicht in dem Bereich arbeite, in dem irgendwie mein Bruder ist oder so, als Betreuer oder als Lehrer eben. Es hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Ich glaube, da war ich teilweise eher zu sensibel und kannte es dann irgendwie nicht mehr so. Also ich glaube, es war dann einfach irgendwie, ja, da bin ich zu sensibel und zu, weiß nicht, ob ich es dann nur mit mir selber irgendwie manche Situationen ausmache. Cool, weil ich kenne natürlich Situationen da, jetzt auch von der Schule von meinem Bruder, die oft auch nicht leicht sind, wo man es als Betreuer, als Lehrer irgendwie den Kindern gegenüber Antwort geben muss. Und manchmal gibt es aber keine Antwort für bestimmte Sachen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich will meinen Fokus auf dem Flow haben. Und das soll ja so bleiben. Und deswegen fand ich das irgendwie schön, jetzt irgendwie, weil ich gebe ja Fotoworkshops für Kinder, da eben so diesen sozialen Bereich mit der Fotografie zu verbinden. Das fand ich dann irgendwie für mich, hat sich am stimmigsten irgendwie auch gefühlt.
Wenn man die Fotos vom Flo sieht, dann kann man erahnen, was du meinst mit dem, der hat so eine positive Ausstrahlung. Also der tatsächlich ja schon auf den Bildern eine sehr gewinnende Ausstrahlung, dein Bruder. Glaubst du, dass das für eure Familie auch dann gut handelbar gewesen wäre oder was wäre vielleicht anders gewesen, wenn er jetzt von seinem Charakter her oder von seinem Krankheitsbild her eher jetzt jemand gewesen wäre, der mehr zu Aggressivität oder zu Ausbrüchen oder so geneigt hätte? Oder, ich hänge nur eine Frage hier, glaubst du, dass es auch das Umfeld ist, das ihn so fröhlich macht? Also wo gibt es da Wechselwirkung? Was ist das, was du darüber denkst?
Also ich glaube auf alle Fälle, dass das andere Auswirkungen auf jeden von uns in der Familie hätte, wenn er vom Charakter her anders wäre. Weil eben, wie du sagst, der Flo ist sehr positiv und sehr geduldig. Und er ist, also ich kann ja ein Beispiel nennen, er hat da zum Beispiel keine Anfälle oder so oder wird nicht aggressiv. Wird auch nicht handgreiflich. Jetzt zeigt er auch nur mehr an die Haare oder so, das findet er ja witzig. Also ist irgendwie böse oder so.
Mein Bruder heute.
ja, ich glaube, dass das Auswirkungen hat. Aber ich glaube auch, dass das Umfeld, also weil er muss ja die Sachen irgendwie auch von uns lernen. Und je nachdem, wie halt, also meine Eltern sind eher mit dem irgendwie, haben sie mit dem oder mit der Behinderung ist sehr gut und dann sehr positiv und teilweise aufopfernd irgendwie arrangiert. Und er, also das weiß ich auch, das ist von Geburt und das ist halt immer nur so, sie wollen einfach nur das Beste für ihn und wollen immer, dass ihm gut geht. Und das ist ja was sehr Positives. Und das heißt, er ist in einem sehr behüteten Umfeld irgendwie aufgewachsen. Also eigentlich nur gut gesonnen. Deswegen haben wahrscheinlich wir ihn da hingeformt irgendwie auch. aber also die erste Frage zum Anfang, ja, ich glaube, dass das was ausmacht, wenn er irgendwie aggressiver gewesen war. Und ich glaube aber auch, dass wir dass das sein Umfeld hat, nicht nur wir, das ist ja auch Oma und Opa oder so, die zu dem Menschen machen, der halt ist. Also es ist ja immer ein Geben und Nehmen.
Gegenseitig,
also, genau, das ist immer
spiegelt und, genau. Und sich auch potenziert. Gell? Also ja, wenn jemand von Haus aus einfach eine positive Ausstrahlung hat und dann das auch wieder zurückbekommt,
genau,
dass man dann das da, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Bild, das du dort sagst.
Aber es ist ja so, also vielleicht haben wir vorhin gerade gedacht, ob das teilweise zu verschönernd ist, aber ich meine das gar nicht so. Also es ist klar, dass es immer wieder einmal schlechte Zeiten gibt, die wo ich gar nicht irgendwie ausklammern, die kehren ja auch dazu. Aber dass ich jetzt nur irgendwie nur positiv und äußerst super toll. Aber es ist schon also das, was ich erzähle, ist halt so, wie es bei uns einfach ist. Das ist irgendwie, für uns ist das, glaube ich, alles so normal. Für uns ist es so, einfach so, es ist okay, so wie es ist und so passt es auch. Und so taugt es auch jedem von uns.
Und das ist ja das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, also so diese Auseinandersetzung mit dem Annehmen, dass die Situation genau so ist, wie sie ist und ja, nicht hadern damit ewig, sondern sie ja anzunehmen und dann wird sie irgendwann zur Normalität und dann kann man Dinge auch handeln, auch wenn es mal vielleicht schwieriger ist, auch wenn man mal Konflikte hat, auch wenn Dinge vielleicht nicht so ganz rund laufen. Du hast es vorher schon mal anklingen lassen, du hast ja bereits einige Länder bereist und hast auch schon an unterschiedlichen Orten gelebt. Was waren denn da deine prägendsten Ereignisse?
In den verschiedenen Ländern
oder in einem?
Mhm. Also klar, Sambia war eines der prägendsten, also im Ganzen. Also ich glaube schon eins der, wo ich wahnsinnig froh bin, dass ich das gemacht habe, war das Auslandssemester in Finnland. Ich habe mir nie gedacht, dass ich irgendwie während des Studiums ins Ausland gehe. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt mache ich meinen Abschluss und dann noch. Yay. Und dann bin ich in einem Projekt drin geguckt und eine Kommilitonin von mir hat gesagt, ja, sie geht ins Ausland. Und dann haben wir gedacht, eigentlich kann die einmal nachschauen, welche Partnerstädte, so welche Partnerhochschulen meine Hochschule hat. Und dann habe ich entdeckt, dass eine Partnerhochschule in Finnland ist und ich mag Skandinavien sehr gerne. Und ich dachte, ja, passt ja eigentlich. Und dann habe ich mich angemeldet, hat alles passt. Und da gab es wenig Erfahrungen. Also vor mir war erst eine weitere Person dort. Das heißt, ich bin auch sehr, ohne irgendwie zu wissen, was jetzt eigentlich so passieren oder was da ist. Man kennt natürlich Geschichten von anderen Horrorgeschichten, aber auch die ganze Zeit meines Lebens Geschichten von so einem Auslandssemester. Und ich glaube, das war eines der prägendsten Zeiten auch für mich, so zum Thema Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Weil ich bin an einem Ort, wo keine Deutschen fast waren. Am Anfang war ich, oh Mist, aber dann war ich eigentlich voll gut. Ich habe in einer WG gewohnt und habe mir das halbe Jahr mit einer anderen, mit einer Kommilitonin das Zimmer geteilt. Ich habe gewusst, da haben jetzt viele Punkte da, die auch nicht funktionieren konnten. Und dann so mein Riesenpunkt war Englisch. Bin jetzt nicht so die krasse Sprachfreak. Bin dann eher so im kreativen Bereich und weniger im Sprachenbereich sozusagen. Und das war für mich eine Riesenherausforderung, da einfach so hinzukommen. Ich meine, klar bin ich ins Studium nach München, aber da war ja irgendwie nur.
Ist ja noch nicht so weit schnell weg. Warm.
Ja, eben. Also, da ist jetzt Rosenheim, ist ja irgendwie Erklärungseck irgendwie. Und dann halt irgendwie eine andere Sprache. Andere Leid, nicht zum Wissen, was jetzt so passiert. Und das hat mir einfach ganz viel Selbstsicherheit und auch Selbstbewusstsein gegeben, so dieses neue Umfeld zu kreieren, in einer anderen Sprache, nur mit Englisch. Also einfach mehr da in einer anderen Sprache halt immer nur die gleiche Person zum Sein und dann halt vor voll viel Leid zum Stehen in einer anderen Sprache und das erzählen müssen, warum habe ich jetzt gerade das so fotografiert. Wenn da Leute Finnen sind und ich von denen ja aber nichts verstehe, was die sagen, wenn die Finnen sprechen. Das war, glaube ich, eine sehr erdende Zeit. Und sehr, sehr, also ich bin wahnsinnig froh, dass ich das damals gemacht habe, weil da viel sicherer und viel klarer zurückgekommen bin. Ich bin in der Zeit sehr viel gereist. Ich habe da dort so eine Art Tagebuch gemacht, also fotografisch. Und meine Dozentin hat damals mir gesagt, die hat mich auch schon noch gemeint, ja, Carina, also Reisen ist Inspiration. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich meine Tickets gebucht. Und dann ich bin dann weg. Und das war halt auch wahnsinnig wichtig, dass ich da halt voll raus bin. Bin auch voll spazieren gegangen und habe da sehr, klingt ein bisschen spirituell, aber die Balance zu mir selber gefunden. Also früher auch über mich selber nachgedacht, das, was ich vorhin gesagt habe, mit Stärken, Schwächen, wie setze ich meine angeblichen Schwächen irgendwie ein, dass irgendwie eine Stärke ist oder akzeptiere das einfach so, dass ich dort vielleicht nicht so gut bin in dem Bereich oder mich verbessern, wo ich was wahnsinnig prägend war. Und zur gleichen Zeit, also ein paar Monate bevor ich nach Finnland bin ich in einer Beziehung. Und mein Partner ist dann für 11 Monate nach China und ich eben ein halbes Jahr nach Finnland. Und das war natürlich dann auch gleichzeitig eine da prägende Zeit, weil wir kurz zusammen waren und dann auseinander sind. Und dann ist das natürlich auch ein, okay, wie machen wir das jetzt? Du bist irgendwie 7, 8 Stunden voraus. Wie man da irgendwie also dieses Beziehungstechnische irgendwie auch zum Handeln und wahnsinnig wichtig für die Kommunikation, weil man muss dem anderen ja immer alles erzählen, weil die Person ist ja nie dabei. Was total interessant war, einfach für mich selber, weil dadurch halt auch die Zeit in Finnland wahnsinnig stark reflektiert habe, weil er mir immer alles dann erzählt hat, was da los war. Also da in der Zeit haben einfach viele Sachen zusammengekommen. Was ich total spannend fand, ist an dem Ort, also das hat Imatra geheißen in Finnland, waren so viele verschiedene Nationen sozusagen an einem Fleck. Und wir haben dann halt oft einfach in der WG zusammengeguckt und haben gesungen. Und es war einfach so dieses Gefühl von Frieden. Wo ich da gerade so viele unterschiedliche Länder eigentlich an einem Tisch sitzen. Aber es war alles ruhig und friedvoll und so dieses gemeinsame Singen, das gemeinsame Kochen. Fand ich einfach total schön, dass so irgendwie auch funktionieren kann. Also ich konnte natürlich nicht sagen, überall Weltfrieden, aber fand einfach...
Im Kleinen ist das möglich.
Ja, fand ich einfach total wertvoll.
Du hast ganz am Anfang mir ja erzählt jetzt, wie so dieser Tagesablauf stattfindet, wie sehr deine Eltern sich engagieren, wie sie sich bemühen darum, dass sie das Beste wollen für deinen Bruder und für dich natürlich auch. Gibt es Gespräche darüber, zu überlegen, was ist denn, wenn die das vielleicht irgendwie körperlich irgendwann nimmer leisten können, wenn es schwieriger wird, du sagst, der Florian ist im zweiten Stock, die tragen den, ja, so. Also ja. Gibt es Überlegungen, wie man da was lösen kann zukünftig oder entlasten kann? Oder ist es so, dass ihr eher sagt, wir machen das jetzt so in unserer Normalität und wenn irgendwann ein Problem kommt, dann muss man halt dann damit umgehen, wenn es kommt?
die Probleme gibt es auch jetzt schon. Also beispielsweise bei meinem Papa, der hat vor einigen Jahren, da war er noch relativ jung, einen Bergunfall gehabt und hat dadurch starke Rückenprobleme. Und dann kommt halt das Heben von meinem Bruder noch dazu, was jetzt was seinen Rücken nicht fördert. Und da haben halt dann irgendwie Therapien und irgendwie Massieren und Physiotherapie stehen auf dem Programm, genauso bei meiner Mama. Also da ist das voll so prophylaktisch ein bisschen, dass man irgendwie da schaut mit Rücken, mit Übungen, dass es halt weiterhin funktioniert. Es war im Gespräch und es wäre auch möglich, dass jetzt zum Beispiel mein Bruder im Erdgeschoss schlaft. Aber da haben meine Eltern zu, wir wollen, dass es ihm gut geht, weil das ist so ein Ritual, dass mein Papa, mein Bruder am Abend ins Bett trockt. Also diese Treppen auf wie geht, das ist einfach eine krasse Nähe bei denen. Das ist irgendwie für meinen Bruder wahnsinnig wichtig, so dieses vom Papa ins Bett trocken zu werden. Und meine Eltern sagen, solange es noch geht, machen sie es auch noch. Aber es wäre vom Ding auch möglich, dass er unten schlaft. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie man es anders macht. Ich glaube, dass wahnsinnig wichtig ist, dass mein Bruder jetzt da zum Beispiel nach Attel fährt, dass meine Eltern da irgendwie was anderes auch machen können. Und mein Bruder aber auch da bei seinen Leuten ist und nicht nur bei Mama und Papa daheim. Und es ist auch immer wieder ein Gespräch und wir haben es auch schon ausprobiert mit einer zusätzlichen Kraft oder dass halt irgendwie jemand kommt. Und ein bisschen da,
unterstützt einfach.
Unterstützt, genau. Das muss halt dann irgendwie also generell passen, für beide Seiten natürlich. Und für manche Leute ist halt mein Bruder dann teilweise zu aufwendig. Keine Ahnung. Und dann funktioniert es halt wieder nicht. Und gerade sagen meine Eltern, solange wir es selber nur schaffen, machen wir es. Und ich glaube, wenn der... Also jetzt in Corona-Zeiten ist es sehr schwierig, dass da einfach so eine Person kommt und relativ nahe dann mit meinem Bruder irgendwie ist. Aber es ist auf alle Fälle da, weil zum Beispiel ich kann jetzt auch nicht dauernd da sein und irgendwie meine Eltern unterstützen, weil ich auch arbeite.
Ja, und du hast ja auch noch eigenes Leben.
Klar, eben. Und das wissen sie auch. Und es waren halt immer so, die ganzen Jahre waren zum Beispiel auch meine Großeltern Riesenunterstützung, aber die haben auch beide über 80, und denen ich wollte, also mein Bruder zum Heben oder so, geht halt auch nicht. Aber so im Ding waren die schon immer, waren immer eben meine Großeltern so da und haben unterstützt. Und der Punkt wert käme, dass man sich nur mal überlegen muss, wie machen wir das, meine Eltern werden ja auch nicht jünger. Und dann sind sie auch nicht jeden Tag leichter mit manchen Bewegungen oder so. Genau, im Haushalt. Von dem her ist der Gedanke von irgendwie einer Hilfe oder einer Unterstützung auf alle Fälle da.
Ja, und auch irgendwann vielleicht auch im Sinne von der Verantwortung. Gell? Mhm. Also wer übernimmt die, wenn deine Eltern, die ja wirklich dann sehr, sehr hohen Anspruch haben, das gut machen zu wollen und sehr, sehr gut machen zu wollen, wenn das irgendwann so nicht mehr funktioniert. Mhm.
Es ist wahrscheinlich aber auch nicht einfach, dann da so, wie du eben sagst, die Verantwortung da abzugeben oder einer Person, die kommt, zum sagen, so machen wir das. Und weißt du, was ich meine? So dieses, meine Eltern haben schon so eher einen Rhythmus und eher eine Abläufe, einfach machen das ja schon seit ein paar Jahren, sehr drin. Und das ist wahrscheinlich für außenstehende Personen oft anders oder vielleicht auch komisch, vielleicht irgendwie auch schwierig, dann irgendwie so einzuhalten. Und das ist wahrscheinlich manchmal für meine Eltern auch schwierig, eben, wie du sagst, die Verantwortung abzugeben. Wirklich so sagen, okay, der Flo ist jetzt bei der Person. Also ich glaube, meine Eltern müssten dann aus dem Haus AG. Mhm. Deswegen ist es mit Adel super, weil der Hand nicht dabei. Aber so im Haus war meine Mama schon genau dabei und hat dann so ein bisschen ratschen. Und dann bringt es im Flo wieder nichts. Also.
Ja, das ist, also ich glaube, das werden dann Herausforderungen, die irgendwann mit Sicherheit
alle
kommen, also die ja aus anderen Familienzusammenhängen kennen, wo behinderte Geschwister da sind und wo natürlich irgendwann, jetzt im weiter fortgeschrittenen Alter, sich irgendwann die Frage stellt, die Eltern können das nicht mehr tun, übernehme ich jetzt die Verantwortung auch für meine behinderten Geschwister und kümmere ich mich jetzt drum, nehme die zu mir, bringe es übers Herz, die in eine Einrichtung zu geben irgendwann. So, also das sind natürlich dann auch Dinge, denen man sich irgendwann stellen muss, die man sich in einer anderen Konstellation, da geht es halt eher dann um die Urgroßeltern irgendwann, wie man das handelt, aber jetzt noch nicht so direkt unter Geschwistern normalerweise sich ja diese Frage stellt.
Also ich glaube auf alle Fälle, das kommt noch. Aber Gott, kann man den Punkt noch nicht.
Was ist denn das, was du überhaupt nicht magst bei Leuten im Umgang mit Behinderungen?
Das ist irgendwie witzig. Mein Papa hat mir letztes Mal gesagt, ich habe anscheinend als Kind gesagt, wer mit meinem Bruder nicht kann oder wer meinen Bruder nicht mag, der kann auch nicht mein Freund oder meine Freundin sein. Da war ich anscheinend als Kind schon sehr
rabiat. Klar, da die mal so.
Was ich nicht mag, eine Sache, aber es ist nicht das Hauptding, ist, wenn mein Bruder neben so mal über ihn spricht, weil er ist ja da, er versteht ja auch alles. Also was ich nicht schön finde und nicht mag, ist, wenn man so spricht, als kann die Person nichts. Also ich erinnere mich an meine Situationen, wo ich gar nicht wusste, was ich jetzt sagen soll, weil ich so geflasht war von dem, dass die Person das, also dass das jemand überhaupt sagt.
Zum Beispiel.
Also Beispiele wie, voll Shortgame im Boy werde nie spielen können und was vielleicht irgendwie auch nicht so schön ist, wenn die ganze Familie dabei sitzt, er dabei sitzt, er es auch versteht, um was es gerade geht. Ich weiß dann auch gar nicht, was ich dort sagen soll. Und ich versuche dann oft immer so dieses, okay, er kann jetzt nicht gehen, aber er kann dafür andere Sachen. Ich kann manche Sachen nicht, jeder Mensch kann nicht alles. Aber das manches zum Erklären, das, die sagen dann immer nur so, mei, der arme Bub. Der sitzt jetzt am Rollstuhl und kann nicht am Ball hinterherlaufen. Mhm. Mei, ich weiß auch nicht, vielleicht hat er gar nicht am Ball hinterherlaufen,
wenn vielleicht er geht. Vielleicht hat er gar keine Lust drauf.
Also, mal ja nicht. Und für den Flo ist das so ganz normal. Und es ist so, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob er mir so bewusst ist, dass er das halt jetzt nicht kann. Oder ob er das, ja, ob er die denkt, eigentlich würde ich gerne den Ball hinterherlaufen. Ich glaube, das ist eine Sache, die so dieses über ihn reden und dann auch noch negative Mitleid und wie schlimm das alles ist. Weil das zieht dann selber ja dann runter, wenn auch jetzt da nur schlimm und negativ und pessimistisch dem Ganzen gegenübersteht.
Mhm.
Und das ist, was du vielleicht vorhin, um die Frage von vorhin, weil du gesagt hast, wie immer hat das Leid eben auf ihrem zugehen oder wie die zu ihrem sind, eben da kann man ja auch mit ihrem reden oder zu ihrem irgendwie sagen, hey, wie geht's oder irgendwas eben Positives, anstatt, mei, du bist schon arm dran.
Mhm.
Die Wortwahl oder das, meine sagen, kann man sehr, vielleicht Dinger. Aber ich weiß damals, die Person, die hat dann irgendwie den Vergleich gemacht mit ernene Enkelkinder und hat das dann also eben so, den Boy kostet nicht noch laufen und ich habe richtig gemerkt und weiß nicht, ob sie es dann noch gesagt hat, puh, zum Glück haben meine Enkelkinder das nicht.
Mhm.
Und das tut natürlich dann auch weh. Also ist natürlich ein Stich ins Herz, wenn jemand einen das so also hinlegt und man denkt, okay, aber da haben vielleicht andere Qualitäten beim Flo und das ist auch gut so und das ist okay so.
Ich habe noch so eine Schnellfragerunde zum Schluss. Carina, wer sind denn die wichtigsten Menschen in deinem Leben?
Meine Familie und mein Freund und mein WG.
Was kannst du überhaupt nicht leiden?
Rosinen und Lügen.
Was würdest du machen, wenn du unendlich viel Geld hättest?
Puh, mir keine Sorgen mehr machen über Geld. Aber ich glaube, ich darf mein Lebensstil nicht groß ändern.
Was ist derzeit deine Lieblingsband?
Django 3000.
Was ist das Beste an der Fotografie?
Menschen kennenzulernen und dadurch Geschichten festzuhalten und Momente und Augenblicke.
Ist eigentlich schon mal über dich ein Gerücht verbreitet worden?
Wenn ja, weiß ich es nicht. Dann ist das Gerücht nicht bis zu mir durchgedrungen.
Auf welche Veränderungen hoffst du in der Zukunft?
Dass man Corona im Griff hat und mal wieder, also vor allem ihr selbstständige Person, ein bisschen durchatmen. Co.
Liebe Carina, vielen herzlichen Dank für unser Gespräch, für deine Offenheit. Ich wünsche dir und deiner Familie und vor allen Dingen auch dem Flori alles erdenklich Gute für eure Zukunft und freue mich sehr, weiterhin Fotografien und Arbeiten von dir zu sehen. Man findet dich im Netz unter Carina Pilz Fotografie. Wenn jemand da mal draufschauen möchte, das lohnt sich auf alle Fälle. Und ja, bin mir ziemlich sicher, wir werden uns mal wieder sehen. Alles Gute für dich.
Danke, liebe Carola. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich halt auf deinem roten Stuhl Platz nehmen habe dürfen und dass du mich gefragt hast, ob ich bei deinem Podcast mitmachen will. Und bin sehr froh, dass ich die Kinder gelernt habe, dass wir uns über andere Ecken begegnet sind und freue mich auch, wenn wir weiterhin in Kontakt sind. Danke.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frische Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.